Also ich war ja fast überzeugt, dass man die Bibelstundenbesucher heute an einer Hand oder an zwei abzählen kann, weil doch 1. Mai ist und jetzt auch noch schönes Wetter. Aber Sie sind gekommen und wir begrüßen Sie bei unserer Bibelstunde. Es geschieht ja nicht oft, dass am 1. Mai Bibelstunde ist. Man könnte genau ausrechnen, wie oft, aber das müssen wir jetzt auch nicht machen. Vielleicht haben Sie auch schon eine Frühwanderung gemacht heute Morgen. Das könnte ja auch sein. Ich will es heute so halten, wie ich es bei Schwester Heidi immer wieder miterlebe, wenn sie Bibelstunde hält, nämlich die Abkündigungen vorziehen. Also, dass ich jetzt so im Rahmen meiner Begrüßung schon gleich sage, was ich Ihnen sagen möchte und sagen soll. Und dann ist es nachher am Schluss nicht mehr dran. Auf zwei Veranstaltungen will ich Sie hinweisen. Das eine ist ein Gemeindeabend, schon übermorgen am 3. Mai im Evangelischen Gemeindehaus in Eidlingen. Das Thema muslimische Mitmenschen und wir. Dr. Hannah Joshua, eigentlich Libanese, aber schon lange in Deutschland, wird dabei sein. Und Isam Gerbaka, er ist aus Syrien. Es gibt draußen noch Faltblätter zu dieser Veranstaltung, also Mittwoch, 3. Mai, abends im Gemeindehaus. Dienstag? Ah ja, wenn heute Sonntag ist, dann ist am 3. Mai Dienstag. Danke, danke. Sie sind hellwach dabei. Schön, bleiben Sie das die ganze Stunde. Dann ist am 5. Mai, das ist dann am Donnerstag, am Himmelfahrtsfest in Stuttgart in der Liederhalle, die Konferenz für Weltmission. Herzliche Einladung auch dazu. Und ein wichtiges Anliegen nenne ich als nächstes noch. In 2 Wochen ist Pfingsten. Das ist fast nicht zu fassen, aber es ist so. Also Pfingstjugendtreffen. Und wir brauchen ganz dringend noch Frauen, die bereit sind, Nachtwächter, heute muss man sagen Nachtwächterinnen, zu sein. In den großen Nachtquartieren für die Mädchen, junge Frauen. Also Nachtwächter sind einfach nur Vorschrift nach dem Brandschutzgesetz. Man könnte diese Nachtwächterinnen lebendige Rauchmelder nennen. Also sie müssen wach sein in dieser Nacht und müssen, wenn irgendetwas Verdächtiges ist, Brandschutz, das einfach dann ganz schnell melden. Also wer dazu bereit ist, lebendiger Rauchmelder zu werden, der soll sich doch oben am Empfang im Mutterhaus melden. Und ich sage nochmal, wir brauchen solche Nachtwächter noch ganz dringend. Dann will ich noch sagen, dass am nächsten Sonntag Schwester Anne-Rose Schmid die Bibelstunde hält. Und Schwester Silke hat mich gerade erinnert, dass ich den Mittwochkreis nicht vergesse. Der Mittwochkreis ist am Mittwoch. Mittwochabend in der Sonnenbergstraße. 20 Uhr oder? 19:45 Uhr, gell? Ja. Ja. Heute ist der Sonntag Rogate. Rogate heißt betet. Und dementsprechend ist auch der Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Dieses Wort steht in Psalm 66, 20. Sie haben es gemerkt, es ist ein Wort mit einer doppelten Zusage. Er verwirft mein Gebet nicht und wendet seine Güte nicht von mir. Und da wollen wir darauf antworten mit einem Lied, mit frohen Gewissheiten. Das Lied unter der Nummer 307 singen wir. Ja, ich glaube, Gott hört Gebet. Ganz gewiss, Gott hört Gebet. 307.
Ja, ich glaube, Gott hört Gebet. Wie gut, dass wir einen Vater im Himmel haben, zu dem wir mit allem kommen dürfen. Wenn wir ihm unsere Bitten bringen, bringen wir ihm unsere leeren Hände. Und, so steht es im Psalm 145, Gott öffnet seine reichen Hände und macht uns satt, auch heute durch sein Wort. Ich lese einige Verse aus diesem Psalm. Er ist überschrieben in Luther-Übersetzung mit Gottes ewige Güte. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währt für und für. Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Er hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen, immer und ewiglich. Und das wollen wir jetzt auch tun, mit einem weiteren Lied, das hier vorne an der Leinwand erscheint, Seine Barmherzigkeit. Und mir gefällt da drin so eine Formulierung, er ist uns lebenslang treu.
Da muss man doch einfach mit einem Gebet antworten. Wir beten und danken dir von ganzem Herzen, lieber Herr, deine Barmherzigkeit kein Ende hat und dass sie alle Morgen neu ist für jeden von uns. Herr, was ist das für ein Geschenk und was ist das für eine Treue? Wir danken dir sehr. Und Herr, es ist auch ein Geschenk von dir, dass wir jetzt hier zusammen sein können in aller Freiheit, dass wir von niemand gehindert und von niemand bedroht werden. Und wir sind zusammen, um auf dein Wort zu hören, weil wir es brauchen, dass du mit uns redest. Und uns segne du das Reden und das Hören. Amen. Haben Sie es gemerkt? Ein Drittel des Jahres 2016 ist schon vergangen. Wenn der 1. Mai ist, dann ist es so. Trotzdem rede ich jetzt vom Anfang des Jahres. Viele von Ihnen bekamen an Silvester oder am Neujahrstag ein Bibelwort für den Weg durch das Jahr. Ich habe ein wunderschönes Wort bekommen und ich denke, mancher von Ihnen hat sich auch an seinem Wort gefreut. Und auf dem kleinen Kärtchen war zu lesen, der Herr sagt, ich selbst will meine Schafe weiden, wie es recht ist. Dieses Wort steht in Hesekiel 34, Vers 16. Ich habe drei Teile, drei Leitgedanken. Das erste, er selbst. Und das zweite, er selbst will. Und das dritte, er selbst will seine Schafe weiden. Das erste, er selbst. Es gibt viele kleine, scheinbar ganz unscheinbare Worte in unserer Bibel, die man leicht übersehen kann. Dazu gehört das kleine Wort selbst. Aber in Verbindung mit dem Wort er, also als Aussage über unseren Herrn, wird das ganz wichtig. Er selbst. Ich fand es 10-mal in meiner Bibel. Es ist schade, dass in neueren Übersetzungen das er selbst oft anders ausgedrückt ist. Diese 10 Worte, die ich da fand, die ich Ihnen jetzt auch weitergeben möchte, sind 10 Geschenke, Es ist mir wohl bewusst, dass jedes einzelne Wort ein Text für eine ganze Bibelstunde sein könnte. Wir schauen uns die 10 Worte jeweils kurz an. Und weil ich weiß, dass ich meist zu viel in eine Predigt hineinpacke, will ich es heute besser machen und will es wagen, nur diese Worte zu nennen und jeweils nur ganz wenig dazu zu sagen. Er selbst. Wenn wir den noch kurz anschauen, von dem hier die Rede ist, dann wird uns dieses Er selbst ganz groß, zum Staunen groß. Denn von wem ist denn hier die Rede? Er selbst. Er hat die Erde und den ganzen Kosmos geschaffen durch sein Wort. Ihm ist alle Macht gegeben und nichts ist ihm unmöglich. Er ist heilig, heilig, heilig. So hat es Jesaja im Tempel ausgerufen und erlebt, und er meinte, vergehen zu müssen. Und von wem ist noch die Rede in diesen 10 Worten? Natürlich von Ihnen und von mir. Das erste Geschenk, das erste Wort, ich möchte es wirklich ein Geschenk unseres Herrn nennen für Sie und für mich. Da heißt es in Johannes 16, 27 als Wort von uns, Jesus, er selbst, der Vater. Wissen Sie, wie es weitergeht? Ja, er selbst, der Vater, hat euch lieb. Jeder von uns, ganz bewusst jeder, darf wissen, er selber, dieser große Gott, hat mich lieb. Sie müssen nicht Ihren Nebensitzer beneiden, weil dem dieses Wort gilt, dem gilt es auch, aber es gilt Ihnen. Er selbst, der Vater, hat mich lieb. Weil ich so liebenswert bin? So wunderbar in meinem Verhalten? Nein, nicht weil, sondern obwohl. Obwohl ich nicht wunderbar bin. Also nicht weil, sondern obwohl bin ich geliebt von diesem Herrn, sind Sie geliebt von ihm. Das zweite, er selbst als Geschenk an uns, finden wir in Philipper 2, Vers 7. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Jesus hat den Himmel verlassen und ist ein Mensch geworden wie wir. Und diesen Weg zu gehen, das hat Jesus viel Leiden und den Tod gebracht. Und das wird dann im dritten Er selbst Wort deutlich. Er hat sich selbst dahingegeben. Er nimmt an Schmach, Hohn und Spott, Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod und spricht, ich will's gern leiden. Jesus hat dazu Ja gesagt, damit Gott wieder zu uns Ja sagen kann. Das vierte Er selbst ist aus dem Alten Testament. Gott sagte von den Priestern in seinem Volk, dass sie keinen Erbbesitz haben sollten. Denn Gott sagt, ich selbst bin ihr Erbbesitz. Auch sollt ihr ihnen kein Eigentum an Land geben, denn ich selbst bin ihr Eigentum. Hesekiel 44, 28. Das bedeutet für uns nicht, dass wir keinen Besitz haben dürfen, aber es bedeutet für uns, wir sind Gottes Eigentum. Wir sind sein kostbarster Besitz. Überlegen wir das einmal. Der, dem diese ganze Erde gehört, dem alles gehört, er sagt, ihr seid mein kostbarster Besitz. Das sagt er denen, die an Jesus glauben und durch Jesus Gottes Kinder geworden sind. Sein kostbarster Besitz, einen hohen Preis hat er dafür bezahlt. Und nun will er so gerne, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Also, dass auch er unser kostbarster Besitz ist. Was ist unser kostbarster Besitz oder wer ist es? Gott möchte es sein. Und das steht ihm auch zu, so will ich es einmal sagen. Und das fünfte, er selbst, fand ich auch bei Hesekiel Kapitel 34, in den Versen 11 bis 15, Gott sagt, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen, ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern lassen. Dazu sage ich jetzt nichts, weil das ja mein Thema ist im dritten Teil. Das nächste: Wir haben oft, vielleicht auch jetzt gerade, Wegstrecken vor uns, die uns Angst machen und verzagt sein lassen. Und dazu sagt der Herr in 5. Mose 31, 6 bis 8, ich habe es ein wenig zusammengefasst, ein wunderbares Wort, das sind ja lauter wunderbare Worte. Der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht von dir abtun und wird dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Mit solchen Zusagen zu leben, das ist Lebenshilfe. Und das siebte Er selbst fand ich im Brief des Paulus an die Thessalonicher. 1. Thessalonicher 5, 23 heißt es in älteren Übersetzungen, Er selbst. Und wenn wir jedes Mal bedenken, was es heißt, Er und Er selbst. Er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn. Da habe ich mir zuerst die Frage gestellt, die ich jetzt nenne. Darf Gott sein Werk an uns tun, das er sich vorgenommen hat? Wir wissen uns sehr gerne in seinen treuen Vaterhänden, wunderbar. In seinen fürsorglichen Hirtenhänden, in seinen liebevollen Heilandshänden. Wissen wir uns aber auch ganz bewusst in seinen Töpferhänden, die uns formen, und in seinen Weingärtnershänden, die reinigen und beschneiden? Wir dürfen wissen und müssen es nicht vergessen. Müssen es nicht wegtun, als wäre es nicht wahr. Wir dürfen wissen, selbst wenn er ein schmerzhaftes Werk an uns tut, das Werk des Töpfers, er formt uns, das Werk des Weingärtners. Selbst wenn er dieses Werk an uns tut, sind seine Hände immer gleichzeitig die Hirtenhände, die Heilandshände und die Vaterhände. Warum betone ich das so? Das heißt, seine Liebe und seine Fürsorge ist mitbeteiligt bei allem, was er an uns tut, auch bei dem, was weh tut. Seine Liebe und Fürsorge ist dann mitbeteiligt. Beim Propheten Zacharia fand ich das achte Er selbst. Zacharia 9, Vers 8. Gott sagt, und ich will mich selbst als Wache um mein Haus lagern, sodass keiner dort hin und her ziehe und der Treiber über sie komme, denn ich sehe darauf mit meinen Augen. Gott selber schützt seine Gemeinde und in der Gemeinde jeden Einzelnen. Wie viel Schutz haben wir schon erfahren und wissen es gar nicht? Und wie viel Schutz brauchen wir auch? David hat diese Zusage aufgenommen in Psalm 139, Herr, von allen Seiten umgibst du mich. David sagt es staunend und wir dürfen es auch staunend hören. Herr, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Psalm 139, 5. Gott schützt das, was ihm so kostbar ist. Er selbst tut es. Und das neunte und vorletzte, Er selbst, 1. Thessalonicher 4, 16 und 17, denn Er selbst, der Herr, wird. Jesus selbst wird seine Erlösten von dieser Erde zu sich holen. Seine Erlösten, das sind die, die seine Erlösung angenommen haben. Die wird er von dieser Erde zu sich holen, abholen, damit sie für immer bei ihm sind. Während wir hier auf dieser Erde sind, ist er bei uns, das hat er versprochen. Und wenn wir dann nicht mehr hier leben, dann sind wir bei ihm. Er will ohne die Seinen nichts sein, nicht hier und nicht dort. Und da merken wir wieder diese große Liebe und diese große Treue, die zu uns hält. Und auch das zehnte Er selbst, es betrifft ebenfalls die Zukunft, Er selbst wird bei ihnen wohnen. Er selbst wird ihr Gott sein. Das ist Offenbarung 21, jetzt zusammengefasst die Verse 1 bis 5. In der Ewigkeit, und Ewigkeit ist Ewigkeit, in der Ewigkeit wird der allmächtige Gott bei uns wohnen. Wir werden bei ihm wohnen. So nahe, wird er bei uns sein. Und da ist mir eine Liedzeile dazu in den Sinn gekommen, an der ich mich immer wieder freue. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Was für ein Herr! Er selbst, darum ging es nun im ersten Teil. Und ehe wir nun ein Lied singen, möchte ich noch etwas dazu sagen. Etwas, was ich vielleicht schon einmal weitergegeben habe, aber was mich immer wieder freut und vielleicht freut es Sie auch ein wenig. Wir singen ein Lied und dazu sage ich Ihnen, was Graf von Zinzendorf einmal sagte. Ich habe es auf mein persönliches Gesangbuch geklebt. Er sagt, das Gesangbuch, und es betrifft aber auch alle anderen, unsere anderen Liederbücher, das Gesangbuch ist eine Art Antwort auf die Bibel, ein Echo und eine Fortsetzung. Und er erklärt es dann so, aus der Bibel sieht man, wie Gott mit uns Menschen redet. Und aus dem Liederbuch, wie die Menschen mit Gott reden. Also es ist wie so eine Zwiesprache. Gott sagt uns viel Kostbares, Schönes, wir antworten ihm mit unseren Liedern. Und dann haben wir eben aus der Bibel erfahren, dass Gott uns zusagt, ich selbst. Das waren 10 Zusagen, das waren 10 Geschenke. Und wir antworten ihm jetzt mit unserem Lied darauf, du hast mein Leben so reich gemacht. Dieses Lied steht unter der Nummer 396. Er selbst. Darum ging es nun in einem ersten Teil. Und nun das zweite. Er selbst will. Seinen Willen finden wir natürlich an vielen Stellen im Wort Gottes. Es hat alles überhaupt damit begonnen und darum begonnen, weil Gott wollte, weil er es wollte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das wollte er schaffen. Und er hat es getan mit allem, was dazugehört und was uns ja auch im Schöpfungsbericht genannt ist. Und seine Werke sind vollkommen. Denn alles, was er tut, das ist recht. Das lesen wir in 5. Mose 32, 4. Aber, dass es doch immer wieder solche Aber gibt, aber dann gab es damals ganz am Anfang auch noch andere Wesen mit einem Willen. Das ist zu finden im 3. Kapitel im 1. Buch Mose. Der Satan wusste auch, was er wollte. Er wollte das Schöne, das Gott geschaffen hatte, zerstören. Also auch die schöne Gemeinschaft zwischen Gott und seinen Geschöpfen, die es dort im Garten Eden gab. Und er versuchte, die ersten Menschen in Gestalt der Schlange zur Sünde zu verführen. Und diese beiden Menschen hatten auch von Gott einen Willen bekommen, als er sie geschaffen hatte. Sie hatten die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Sollten sie tun, was Gott gesagt hatte oder was die Schlange sagte? Und sie haben sich gegen den Gehorsam entschieden und für die Sünde. Und Gott hat um die schlimmen Folgen des Sündenfalles gewusst. Und weil er die Menschen immer noch lieb hatte, wollte er nicht, dass alle Menschen auf dieser Erde, die nach Adam und Eva lebten, dem ausgeliefert waren, diesen schlimmen Folgen. Und ehe Gott die Menschen damals, die beiden Menschen damals aus dem Garten Eden vertrieben hat, sprach er von der wunderbaren Möglichkeit, die er schaffen würde zur Rettung des Menschen aus der Verlorenheit. Und da kommt wieder das Ich will Gottes. Er sprach zur Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Kapitel 3, Vers 15 im 1. Buch Mose. Hier spricht Gott von Jesus Christus, der sterben musste, um den Satan zu besiegen, damit die Menschen ihm nicht ausgeliefert sind, keine andere Möglichkeit haben, sondern Gott hat eine Möglichkeit geschaffen, der Erlösung und der Befreiung aus der Knechtschaft der Sünde. Jesus hat den Satan besiegt. Der Sieg wurde durch die Auferstehung nach der Kreuzigung deutlich. Ich will, sagte Gott, auch an dieser Stelle, ich will ihn herausholen aus dem Grab. Ich will diesen Sieg über den Satan und über den Tod. Unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Da sind ihm keine Grenzen gesetzt. Und wir lesen auch, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So hat es Paulus später an seinen Mitarbeiter Timotheus geschrieben, 1. Timotheus 2, 4. Also Gott will, Gott wollte, will es bis heute, dass die Menschen aus der Gottesferne wieder heimkommen können zu ihm. Das macht Jesus auf wunderbare Weise deutlich an dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, das wir, so denke ich, gut kennen. So ist Gott. Der Vater kommt uns entgegen und Jesus kommt er auf uns zu. Das haben wir oft gesungen. Ich will. Das hatte Gott damals nach dem Sündenfall gesagt. Und damit sagte er, ich gebe jetzt nicht auf, wenn die Menschen sich für den Ungehorsam entschieden haben. Ich gebe nicht auf. Sie sind damit unter solch ein schweres Joch geraten. Ich will eine Befreiung schaffen und er hat es getan. Nun ging es ganz kurz bei diesem zweiten Teil mit der Überschrift Gott will, der Wille Gottes, um das, was Gott wollte und auch um das, was er getan hat zu unserer Errettung. Eine Errettung, die man einfach nur noch annehmen muss. So einfach hat er es gemacht. Aber nun unter dieser Überschrift, der Wille Gottes, er will, gehören natürlich noch viele andere Aussagen Gottes. Das würde jetzt auch manche Bibelstunde füllen. Da wären zum Beispiel die 10 Gebote zu nennen, aber ich will mich jetzt beschränken auf einige Verheißungen Gottes, in denen er sagt, was er tun will und tun wird und schon oft getan hat. Mit Gottes Verheißungen, also mit dem, was er versprochen hat, können wir leben. 1. Mose 28, 15 lesen wir, dass Gott einem Mann eine Zusage gab, die der ganz gewiss nicht verdient hatte. Aber diese Zusage dürfen wir auch für uns nehmen. Und wir haben sie auch nicht verdient. Und das macht sie so wunderbar. Denn Gott sagte damals zu Jakob und sagt heute zu uns, ich will dich behüten, wo du hinziehst. Und will dich wieder herbringen in dieses Land. Ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Was für eine Zusage an einen Menschen, der es nicht verdient hat. Was für eine Zusage an uns. Und ganz ähnlich sagte es Gott auch zu Mose, dem es graute vor einer riesengroßen Aufgabe. Und Gott sprach, ich will mit dir sein und ich will das Volk aus dem Elend Ägyptens führen. In 2. Mose 3 finden wir das. Ich bin ja jetzt bei den Worten, wo Gott sagt, ich will. Psalm 32, 8 lesen wir, dass Gott zu David, der sehr schuldig geworden war und seine Schuld dann bekannt hatte, sagte, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und das ist ja auch nur wieder sehr persönlich, er selbst. Im Geleitetwerden von Gott liegt viel Bewahrung vor falschen Wegen. Lassen wir uns leiten. Und ein wunderbares Wort fand ich noch in Psalm 91. In diesem Psalm wird in 13 Versen, also 1 bis 13, von Gott gesprochen. Und plötzlich spricht Gott selber. Das sind dann die Verse 14 bis 16. Und darin finden wir 6-mal das Ich will unseres Gottes. Sie können jetzt gerne mitzählen, ob ich recht gezählt habe. Er liebt mich, sagt Gott, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Ist das nicht ein wunderbares Wort mit wunderbaren Zusagen? Dann nenne ich noch ein Ich will Wort unseres Herrn und ich sage es noch einmal, mit diesen Worten dürfen wir leben. Dieses Wort ist zu lesen in Jesaja 43 und Sie kennen es sehr gut. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass sich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Und in dem Wort, das vor einigen Jahren Jahreslosung war, spricht Gott auch sein Ich will. Siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Jesaja 43, 19. Ich kenne ja nun Ihre derzeitige Situation überhaupt nicht. Aber vielleicht sind da in diesen Zusagen unseres Gottes Worte dabei, wo Sie sagen, das ist heute für mich. Im Gedanken auch an die kommende Woche und alles, was kommt. Noch eine Zusage, und was er zusagt, das hält er gewiss. Gott sagt, auch bis in euer Alter bin ich derselbe. Ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan. Ich will heben, tragen und erretten. Jesaja 46, 4. Bei diesen Worten will ich es belassen. Vielleicht haben Sie Freude daran, zu Hause weiter zu suchen nach Worten, denen Gott seinen Willen kundtut. Ich will. Dem er sagt, was er tun will und das er dann auch tut und schon oft getan hat. Wir kommen an einen dritten Teil, singen aber vorher auch noch ein Lied. Das erste war jetzt er selbst, das zweite er selbst will und dann das dritte er selbst will seine Schafe weiden. Und da muss man doch eigentlich das Lied Nummer 86 singen. Der Herr, mein Hirte, führet mich. Er selbst will seine Schafe weiden. Wir schauen kurz auf den Textzusammenhang in Hesekiel 34. Es ist das Hirtenkapitel, das man in zwei Teile unterteilen kann. Die schlechten Hirten und der gute Hirte. Ein Ausleger sagt in diesem Text, liest der gute Hirte den schlechten Hirten die Leviten. Sie kennen den Ausdruck, der hat ihm aber die Leviten gelesen. Und dieser Ausleger sagt, dass man das hier so sagen könnte. Gott, der gute Hirte, liest den schlechten Hirten die Leviten. Also er sagt ihnen, wie er sie sieht und was er nicht gut findet. Gott wirft in diesem Kapitel den Hirten vor, dass sie den ihnen anvertrauten Menschen alles schuldig bleiben, was man von ihnen erwarten könnte. Es waren damals in Israel die Verantwortungsträger gemeint, das waren die Hirten des Volkes. Der König war der Hirte Nummer eins. Aber auch politisches und geistliches Führungspersonal sind Hirten, sollten Hirten sein. Und in Hesekiel 34 wird ihnen vom guten Hirten, also von Gott selber, vorgeworfen, dass sie sich selber weiden und die Menschen, die ihnen anvertraut sind, dabei zu kurz kommen. Schlechte Hirten lassen ihre Schafe allein oder treiben sie vor sich her, statt ihnen vorauszugehen und sie zu schützen. Ein guter Hirte tut nicht, was die Schlechten tun. Bei einer Israel-Reise erzählte ein Reiseleiter im Omnibus, dass ein Hirte immer seinen Schafen vorausgeht. Er treibt sie nie vor sich. Und er zeigt einer der Reisenden aus dem Fenster und sagt, und was ist das? Tatsächlich geht da einer hinter einer Schafherde her. Er treibt sie. Sofort lässt der Reiseleiter den Bus anhalten. Er steigt aus und spricht mit dem Mann, mit der Schafherde. Und ganz beruhigt steigt er wieder ein und sagt, das war kein Hirte. Der würde vorausgehen. Kommt eine harte Aussage. Es war ein Metzger, der seine Schafe zum Schlachthof treibt. Der gute Hirte. Pfarrer Winrich Schäfbuch sagt, nichts spricht die Leute von heute, die sich oft so schwer tun mit dem christlichen Glauben, so sehr an wie das Bild vom guten Hirten. Daran merken wir eine tiefe Sehnsucht nach dem einen, dem wir uns anvertrauen können und der uns von allen Irrwegen auf die gute Weide führen kann. Das spricht uns beim guten Hirten an. Seine Fürsorge, seine Treue, seine Gegenwart, die Geborgenheit bei ihm. Und Gott benutzt dieses Bild immer wieder. In seinem Wort finden wir das, um seine große Liebe damit zu zeigen. Soweit Pfarrer Winrich Schiffbuch. Gottes Kinder, also die, die glauben, die die Erlösung durch Jesus angenommen haben, die wissen, wie sehr sie ihn brauchen. Gottes Kinder müssen sich nicht vor Sehnsucht danach verzehren, Also nach dem, was Frau Schiffbuch gerade aufgezählt hat, Geborgenheit, das Wissen um seine Gegenwart, seine Treue, seine Fürsorge. Gottes Kinder müssen sich nicht vor Sehnsucht danach verzehren, denn sie gehören zu diesem guten Hirten. Wir gehören zu diesem guten Hirten und wir können mit David sagen, der Herr ist mein Hirte. Und er sagt, der Herr selber sagt, ich selbst will meine Schafe weiden, wie es recht ist. Sind Sie gerne Schaf? Würde ich das jemand fragen, der die Bibel nicht kennt, wäre die Reaktion wahrscheinlich ablehnend bis empört. Ich bin doch kein Schaf. Würde ich Sie fragen, dürfte ich wahrscheinlich von den allermeisten anderes hören. Und wenn Sie mich fragen würden, meine Antwort wäre ein frohes und dankbares Ja. Denn was könnte mir Schöneres und Besseres passieren, als dass ich den Weg durch dieses Leben als Schaf dieses guten Hirten gehen darf. Nicht eines guten Hirten, sondern des einen guten Hirten. Weil ich zu seiner Herde gehöre, gilt mir das Wort. Ich kann es so sagen, der Herr sagt zu mir, ich selbst will dich weiden, wie es recht ist. Das war das Wort, das ich an Silvester bekam für dieses Jahr. Und alle Schafe dieses guten Hirten, die hier heute Nachmittag anwesend sind und es ganz bewusst auch sein wollen, Schaf dieses Hirten, können das so sagen. Der Herr sagt zu mir, ich selbst will dich weiden, wie es recht ist. Aber dem müssen wir noch ein wenig nachdenken. Wissen Sie, wie es mir erging, als ich an Silvester dieses Wort bekam und gelesen habe? Zuerst große Freude. Denn der Herr selber will mich weiden und wird mich weiden. Man könnte mit anderen Worten sagen, er wird für mich sorgen. Dann kam aber noch ein Gedanke dazu. Haben Sie gemerkt? In diesem Wort heißt es nicht, ich selbst will meine Schafe weiden, dass es ihnen immer gut geht. So heißt es nicht. Nein, der Herr sagt, ich will sie weiden, wie es recht ist. Das war mein zweiter Gedanke zu diesem Wort nach der ersten großen Freude. Und dieser zweite Gedanke kam als Frage. Und wie ist es recht in seinen Augen? Würde der Herr mich fragen, wie hättest du es denn gerne? Wie wäre es denn in deinen Augen recht? Dann wüsste ich wohl, was ich mir wünschen würde. Wüssten Sie es auch? Und ich würde ihm auch sagen, was er mir doch bitte ersparen soll und was ich gerne von ihm hätte und was ich aber auch nicht haben möchte. Dinge, die ich dringend brauche und Dinge, auf die ich gut verzichten kann. Als ich bei meiner Vorbereitung an diesem Punkt war, nahm ich ein Blatt Papier und legte zwei Spalten an und in beiden Reihen kam einiges zusammen. Vielleicht machen Sie das zu Hause auch einmal. So habe ich es angelegt. Ich habe jetzt natürlich da nicht draufgeschrieben, was ich dann draufgeschrieben habe, denn das ist meine ganz persönliche Sache. Aber vielleicht machen Sie es zu Hause einmal. Und obwohl mir der Herr beim Schreiben zugeschaut hat und sowieso wusste, was ich mir wünsche und was ich fürchte, nannte ich ihm meine Anliegen aus diesen beiden Spalten. Und dann schaute ich mir noch einmal mein Wort von Silvester an. Der Herr sagt, ich selbst will meine Schafe weiden, wie es recht ist. Und dann ging mir ein Lichtlein auf, oder vielleicht war es auch ein richtiges Licht. Und ich schrieb groß über die beiden Reihen, also über das, was mir Angst machte und über das, was ich mir so sehr wünschte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Warum wurde mir das so wichtig dazu? Wichtiger als das, was ich aufgeschrieben hatte und aufgezählt hatte. Dinge, die mir Angst machen und Dinge, die ich mir wünsche. Warum wurde mir dann dieses Wort aus Psalm 23 so wichtig? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es wurde mir wichtiger als das, was ich da aufgeschrieben hatte in diesen beiden Spalten. Ich habe das, was ich aufgeschrieben hatte, nun überschrieben, wie Sie es hier auch sehen, mit etwas noch Wichtigerem, mit dem ersten Vers von Psalm 23. Überschrieben, das heißt doch, Was in diesen beiden Spalten steht, darf ich zwar meinem Herrn sagen. Keine Frage. Aber es gibt noch etwas Wichtigeres. Wichtig ist zu wissen, was auch kommt oder nicht kommt. Entscheidend ist, dass mein Leben in der Hand dieses guten Hirten ist, der es in leichten und in schweren Zeiten an nichts fehlen lässt. Dass wir es nicht falsch verstehen. Es kann an manchem fehlen. Es wird an manchem fehlen. Es fehlt vielleicht zur Zeit auch manches. Aber daran, und das sage ich jetzt aufgrund des Wortes Gottes, daran wird es nicht fehlen, in keiner Situation, dass der Herr alles für mich hat, was ich in leichten und schweren Zeiten brauche. Er hat Erquickung für meine Seele und bei allen Wegen, die ich geführt werde und die Sie geführt werden, kann ich wissen, es ist die rechte Straße, auch wenn sie in meinen Augen zuerst unrecht aussehen mag. Es gibt die schweren Zeiten, die uns vorkommen wie dunkle Wegstrecken. Es sind finstere Täler für uns. Und David sagt, diese Wegstrecken gibt es. Und dann sagt er aber auch, aber du Herr bist bei mir, du tröstest mich. Am liebsten hätte ich den ganzen 23. Psalm darüber geschrieben. Und selbst wenn ich gar nicht damit rechnen kann, wenn ich angegriffen, angefochten bin, dann bereitet mir der Herr einen Tisch. Ich werde haben, was ich brauche, zu allen Zeiten, weil ich einen guten Hirten habe. Und ich habe mir gedacht, wir könnten doch Psalm 23 jetzt miteinander sagen. Dieser Psalm ist eine gute Erklärung, sozusagen eine Auslegung zu meinem Wort, um das es nun ging. Ich selbst will meine Schafe weiden, wie es recht ist. Und im Psalm 23 ist es dann erklärt, wie sein Weiden für uns aussieht. Also wir sagen ihn miteinander. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen, ja, besagt. Pfarrer Wilhelm Busch hat einmal die Größe dieser Verheißung deutlich gemacht. 1966 waren viele Menschen über den Kurs der Kirche besorgt. Diese Sorgen sind ja bis heute durchaus nicht kleiner geworden. Und man berief ein Treffen ein und viele kamen in der Dortmunder Westfalenhalle zusammen. Viel wurde geredet zur Lage und die Redner redeten lange. Und dann ist Zeit für das Wort von Pfarrer Wilhelm Busch und er geht zum Rednerpult, er beginnt und sagt, so spricht der Herr, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Und er verlässt das Rednerpult wieder. Damit ist doch alles gesagt, hat er gedacht. Brauchen wir mehr als diesen guten Hirten? Nein, aber wir brauchen ihn. Jeder von uns braucht ihn ganz persönlich und er spricht uns zu, ich will dich weiden, wie es recht ist und auch meine Gemeinde. Zum Schluss noch ein Wort von Dekan Ralf Albrecht. Er sagt, wir brauchen den einen Hirten, der ins Gestrüpp greift und mich aus den Dornen meiner Schuld und meiner Lebenslasten befreit. Wir brauchen den Hirten, der verspricht, ich will sie auf die beste Weide führen, ich will selbst meine Schafe weiden und sie lagern lassen. Wir beten. Ja, lieber Herr, so können wir weitergehen und so können wir weiter vertrauen, in dem Wissen, dass wir einen guten Hirten haben, einen, der fehlerlos führt, einen, der weiß, was für uns gut ist, einen, der der treue und gute Hirte bleibt in allen Situationen unseres Lebens. Herr, wir danken dir für diesen Reichtum, der uns damit geschenkt ist. Wir danken dir, dem großen und wunderbaren Herrn. Danke, Herr, dass du die Deinen weidest, auch die, die es jetzt gerade besonders schwer haben. Wir beten auch für die, die um deines Namens willen im Gefängnis oder in Lagern sind. Denen fehlt es an mancherlei, Herr. Aber daran lässt du es nicht fehlen, bei ihnen nicht und bei uns nicht, dass du gibst, was sie brauchen in dieser Situation und dass du sie nahe bei dir hältst. Wir danken dir noch einmal für deine Treue. Und danke, dass wir auch so in eine neue Woche hineingehen dürfen mit solch einem Herrn, mit dir selber, mit solch einem Herrn, der uns lieb hat. Er selbst, du selbst, Herr. Wir danken dir. Lass es uns nicht vergessen, mitten im Alltagsgetriebe oder mitten im ganz Alleinsein. Du weißt schon um die kommende Woche. Wir danken dir, dass du darum weißt und vorangehst. Amen. Jetzt singen wir noch eines meiner Lieblingslieder, aber wir singen es nicht, weil es mein Lieblingslied ist, sondern weil es ein guter Abschluss von dem ist, was ich nun gesagt habe. Und es heißt dann auch in der zweiten Strophe, er ist ein guter Hirt. Das ist das Lied unter der Nummer 370, Solang mein Jesus lebt. 370. Ich möchte Ihnen so gerne noch den Segen unseres Herrn mitgeben. Gott, der Vater, kröne dich mit dem allerreichsten Segen und begegne väterlich dir auf allen deinen Wegen, dass du es unter seiner Hut habest überschwänglich gut. Jesu Antlitz leuchte dir Tag und Nacht und Freud und Leide und erquicke für und für dich auf grüner Lebensweide. Seiner Gnade süßer Schein strahl ins Herz dir stets hinein. Und der werte Heilige Geist, der in alle Wahrheit leitet, hin zum Kreuz die Sünder weist, Frieden gibt und Trost verbreitet und uns führt zum ewigen Licht, heb auf dich sein Angesicht. Amen. Und nun wünsche ich Ihnen einen guten restlichen Sonntag und eine gute Woche mit einem guten Hirten.